Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Der erste im Jahr 2026. Wieder dabei Dr. Max Kraus, der Chef der Tierklinik. Max, guten Tag.
Hi, frohes Hans. Neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr. Schön, dass du hier bist.
Ja.
Gut reingekommen?
Ja, also friedlich.
Das ist gut.
Friedlich, also gut.
Das ist schön.
Was machen wir heute? Wen hast du als Gast dabei?
Ich habe ja letztes Jahr schon angedeutet, dass wir heute ein spannendes Thema haben. Wir haben heute die Silvi bei uns, Silvi Wagner. Sie ist bei uns Oberärztin im Bereich der Anästhesie. Da kann Silvi gleich auch nochmal was zu ihrem Fachtierarzt sagen, aber das umfasst natürlich auch ein großes Feld, das ist die Schmerztherapie, Schmerzbehandlung. Und das wollen wir heute besprochen, ja. Silvi, auch dir nochmal fröhliches neues Jahr und schön, dass du da bist.
Ja, frohes Neues. Freut mich, hier zu sein. Hi.
Silvi, sag doch mal eben, was machst du genau? Was ist deine Kompetenz?
Also ich bin Fachtierärztin für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Das ist ein Allround-Begriff eben für all diejenigen Patienten, die sowohl eben in Narkose sind, als auch schmerztherapeutisch behandelt werden müssen und eben auch die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Das geht meistens Hand in Hand.
Das heißt, wenn ich bei meinem Hund, bei meiner Katze das Gefühl habe, da stimmt was nicht, das Tier hat Schmerzen, dann bist du meine Ansprechpartnerin.
Ganz genau. Also entweder, wenn es in irgendeiner Form bei uns auch operativ versorgt werden muss, dann werde ich den Patienten oder deinen Hund im OP halt kennenlernen für die Narkose und eventuell eben auch für die Nachsorge, schmerztherapeutisch oder halt eben intensivmedizinisch.
Vielleicht spielen wir mal den Fall, der wahrscheinlich gängige Fall. Ich habe den Eindruck, mein Hund, irgendwas stimmt da nicht. Ich komme zu euch, um das abzuklären und dann guckst du dir das Tier an. Wie geht das dann weiter? Was machst du dann?
Genau, also meistens landen die Patienten bei uns dann eben mit einem chirurgischen Problem in der chirurgischen Sprechstunde, wo sich ein Chirurg das Tier anschaut und auch eben eine eventuell orthopädische oder eben dermatologische oder was auch immer eben das Problem des Tieres ist, sich eben anschaut und einmal untersucht. Und wenn feststeht, dass das Tier operiert werden muss, dann werden die Tiere mir vorgestellt. Ich mache eine Narkose-Voruntersuchung und lege die Tiere dann gemeinsam mit meinen Kolleginnen in Narkose, bleibe während der Narkose bis zum bitteren Ende, bis zum Aufwachen bei dem Tier und kümmere mich gemeinsam mit dem Chirurgen um die Nachsorge. Also wir sprechen uns ab, wie der weitere Plan ist und was ich schmerztherapeutisch dem Tier eben angedeihen soll und wie weiter verfahren werden muss, einfach auch für welche Zeit, wie lange, ob Physiotherapie gebraucht wird, wie lange ist die Ruhighaltung.
Also nach der OP dann?
Ganz genau.
Kann es auch sein, dass es also über einen mehrtägigen oder sogar wöchigen Zeitraum eine OP-vorbereitende Schmerztherapie gibt?
Also OP-vorbereitend gibt es ein paar speziellere Fälle, wo man sagt wirklich, dass man vorher eventuell auch Injektionen braucht. Aber ansonsten hilft es immer, gerade bei Patienten, die Schmerzen haben, natürlich die Schmerztherapie schon voranzuschalten. Weil dann ist der Körper einfach auch dann für die Narkose schon auf einem gewissen Schmerzmittellevel und auf dem wir dann einfach weiter verfahren können, als wenn der Hund oder die Katze von mir für die OP die erste Schmerzmittelgabe bekommt, obwohl er eigentlich ein schmerzhaftes Problem hatte.
Und das sprichst du, Max, du bist ja der Chirurg, das sprecht ihr dann ab, was gemacht wird bei diesem konkreten Fall. Inwieweit bist du da involviert als Chirurg?
Also als Chirurg bin ich natürlich dahingehend involviert, dass wir in der chirurgischen Sprechstunde die Patienten sehen. Und wir haben ja auch extra für chronische Schmerzen, hat Silvi jetzt eine Schmerzsprechstunde eingerichtet, dass die dann gar nicht erst über die Chirurgie kommen, sondern direkt zu Silvi. Und ich gehe eigentlich zu Silvi und frage dann um Rat, was da jetzt so das beste Schmerzmanagement für Patient A für Patient B ist, weil es gibt ja nicht nur die Aspirin für alles, sondern es gibt verschiedene Mittel, verschiedene Pfade, nenne ich das mal, da kann Silvi sicherlich gleich auch noch mehr zu sagen, bei denen man eingreifen kann in der Schmerzkaskade. Und abhängig, was für Patienten wir haben, wenn wir jetzt einen Neurogen, also einen Nervenschmerz haben, ist es anders, den wir behandeln, als einen Arthrose-Schmerz. Und je nachdem, wo die Ursache des Schmerzes ist, wird Silvi dann das eine oder andere Mittel verschreiben.
Es muss ja nicht immer eine OP am Ende stehen. Es kann ja auch sein, sagen wir mal, bei einem älteren Hund, Stichwort Arthrose, dass also jemand kommt und sagt, ich habe den Eindruck, und dann würdest du dann hingehen, Silvi, und dir das anschauen und dann eine Therapie überlegen, wie kann man dem Hund helfen, dass es ihm wieder besser geht.
Ganz genau. Also Arthrose, ich kann die Arthrose nicht stoppen, ich kann sie nicht verhindern, wenn sie einmal da ist. Die ist einfach chronisch degenerativ und wird fortschreiten. Ich kann den Prozess so ein bisschen entweder verlangsamen. Es gibt da so eine Therapie mit monoklonalen Antikörpern, die dahin zielen, eben die Bildung von den Arthrosen ein bisschen zu reduzieren. Aber verhindern kann sie auch das nicht. Und ich kann natürlich den Gesamtzustand, den Schmerzzustand des Tieres mit Schmerzmitteln ein bisschen in den Griff bekommen, dass einfach Bewegungsabläufe nicht mehr ganz so wehtun, ja, als wenn man ohne Schmerzmittel ist.
Also Max hat gerade gesagt, es gibt nicht die generelle Pille, die dann dieser Hund, ich bleibe mal bei dem Beispiel, offenbar Arthrose, Diagnose bestätigt. Wie würde das aussehen? Gibt es mehr stufige oder gibt es Kombinationen aus Medikamenten, um dem Tier dann das Leben leichter zu machen? Wie machst du das? Natürlich abhängig von jedem Hund und von jedem Krankheitsbild, nehme ich mal. Ja,
also ich würde zum einen auf jeden Fall empfehlen, frühzeitig damit anzufangen. Insbesondere, wenn wir Patienten haben, die eventuell sogar schon voroperiert sind, dass man dann nicht zu lange mit den Schmerzmitteln wartet, weil der Körper gewöhnt sich an diesen Schmerz und passt sich dem falsch an. Also man nennt es auch einen maladaptiven Schmerz. Und dann wird der Schmerz noch unangenehmer, als er ohnehin schon wäre und wird auch noch mental falsch verknüpft. Also im Gehirn, das limbische System, verknüpft diesen Schmerz einfach auch mit Angstzuständen und mit einem schlechten Wesens- und Seelenzustand. Und dann tut ein Schmerz noch mehr weh als ohnehin
schon. Und ist auch schwerer zu behandeln.
Und ist dementsprechend auch schwerer zu behandeln. Und wenn ich dann in die Schmerztherapie reingehe und ich mir den Patienten angeguckt habe, schaue ich, dass ich idealerweise multimodal daran gehe. Also sowohl die Auswahl an Medikamenten, im Idealfall sogar mehrere Medikamente miteinander, die unterschiedliche Zielrezeptoren, nennt man das, hat, die der Körper einfach hat, die eben diesen Schmerz generieren. Und auf der anderen Seite aber auch eben, je nachdem, was das für ein Patient ist, mit Physiotherapie bzw. Bewegungstherapie oder auch natürlich mit Schonung, je nachdem, was betroffen ist. Genauso wie auch eine Wärme- oder eine Kältetherapie. Manchen Patienten tut das eine besser als das andere. Genauso wie ist vielleicht auch Schwimmen was Gutes oder wie bei uns im Haus auch ein Unterwasserlaufband, dass auch die Bewegung unter Wasser den Tieren wesentlich leichter fällt und den Muskel nicht ganz so stark in Anspruch nimmt, aber die Muskulatur trotzdem nicht verkümmert, weil das Tier sich nicht bewegen möchte.
Also Schmerztherapie, ganz wichtig, heißt nicht nur Medikamente, sondern es heißt auch Physiotherapie, Kälte, Wärme,
genau,
Behandlung.
Also man spricht also auch von der Adjuvanten, also zu Hilfe kommenden oder hilfreichen Schmerztherapie, die halt eben beinhaltet, da kann auch so, man kennt das aus der Humanmedizin, auch so Tänzgeräte mit so leichtem Elektro.
Ja.
Und
so stimulierend.
Sowas gibt es natürlich auch. Stoßwellentherapie. Da Stoßwelle, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil es ist sehr, sehr laut. Die Tiere müssen dafür sediert werden. Dann weiß man nicht so ganz, bekommen die das wirklich, diese starken Geräusche. Das ist genauso wie im MRT. Das sind ja sehr, sehr laute Geräusche. Die brauchen einen Gehörschutz dafür. Und Stoßwelle ist auch, wenn man das, also bei Menschen ist das eher unangenehm, also das Gefühl ist auch unangenehm. Das heißt, es ist auch wieder damit verbunden, dass der Schlaf auch wieder, also die Narkose auch wieder ein Schmerzmittel und genügend Hypnose bedarf. Also bei Stoßwelle bin ich ein bisschen vorsichtig, alles andere bin ich sehr, sehr großer Fan. Was auch hilfreich sein kann, fallabhängig, sind das Anspritzen bestimmter Regionen oder bestimmter Nerven mit einem Lokalanästhetikum. Mit oder ohne was Abschwellenden zum Beispiel, weil das einfach auch den Nerv an sich, der eventuell schon überreizt ist, einmal so ein bisschen resettet. Das Schmerzmittel, das die Lokalanästhetikum, das wirkt natürlich nicht dauerhaft, aber es nimmt einmal so ein bisschen den Schwung daraus, den Wind aus den Segeln. Der Körper kann einmal nochmal resetten und dann nochmal neu an die Sache rangehen.
Das heißt, du setzt gezielt eine Injektion an der Stelle, wo ihr vermutet oder wo ihr
je
wisst,
je nachdem, also entweder in den dorthin leitenden oder wegleitenden Nerven oder auch zum Beispiel im Rückenmark. Wenn man sich anschaut, wie Schmerz entsteht, ich fasse mit der Hand auf die Herdplatte. Im Prinzip geht der Reiz über die Hand, über einen Nerven bis ins Rückenmark. Und das Rückenmark entscheidet an einem Knotenpunkt, muss ich dem Gehirn Bescheid geben? Nee, eigentlich nicht. Ich ziehe automatisch aus Reflex die Hand weg. Weil das hat das Rückenmark für mich entschieden. Dass ich dann im Nachhinein merke, oh, das war aber heiß. Wahrscheinlich war die Platte an. Das ist, weil ein bisschen was dann doch noch weitergeleitet wird. Aber es sind sogenannte hemmende Impulse, die wir im Rückenmark haben. Wir haben erregende und hemmende. Und die hemmenden sagen, Piano, wir ziehen jetzt erstmal so die Hand weg. Und was danach dann oben ankommt, das ist wahrscheinlich dann eine etwas reduziertere Information. Aber auf jeden Fall ist die Hand gesichert. Denn Schmerz ist für den Körper letztendlich erstmal ein Schutzmechanismus. Ja. Ein Schutz vor einem tatsächlichen oder einem potenziellen Gewebeschaden. Also irgendwas könnte hier zugrunde gehen, wenn ich mich irgendwie einklemme, schlage, verletze, schneide. Und der Körper unterscheidet im Prinzip zwar schon darunter, was hier passiert, aber nicht, wie er den Schmerz weiterleitet, weil alle werden gleich weitergeleitet. Die einen natürlich etwas stärker und schneller und die anderen etwas langsamer und dumpfer und schlechter zu lokalisieren.
Das ist bei Menschen und Tieren gleich, dieser Reflex.
Das ist absolut gleich, genau.
Max, du hast eben diese Schmerztherapie-Sprechstunde erwähnt. Seit wann gibt es die?
Die gibt es jetzt, Silvi. Wann haben wir die eingeführt?
November.
Also relativ neu.
Relativ neu im letzten Jahr. Aber die wird gut angenommen, weil gerade natürlich Patientenbesitzer, die sehen, dass ihre Tiere leiden, ja, einfach dahin kommen, um da wirklich spezial auf dieses Problem behandelt zu werden und beraten zu werden.
Das heißt, diese Sprechstunde, die läuft so parallel zu der normalen?
Das ist eine eigene Sprechstunde. Genau, das Silvi wirklich dann, das natürlich wäre gut, wenn die dann mit Voruntersuchung kommen. Das wäre auch, dass die Silvi wirklich nicht noch die ganze Vorarbeit, sage ich mal, machen muss, sondern dass sie sagen kann, ja gut, ich habe diese Befunde schon und das ist gemacht worden, die Schmerzmittel sind schon gegeben worden, dass man auch so eine dass Silvi in dem Fall eine Vorgeschichte bekommt und dann kann sie da wirklich reingreifen und die Patienten optimaler therapieren, was Silvi dann manchmal macht, ich greife einfach mal ein bisschen vor, dass sie dann mittags diese Patienten, wenn die lokale Therapie haben müsste, sogar an dem Tag auch lokal behandeln kann. Genau, so versuchen wir das wirklich dem Patienten zumute zu optimieren alles.
Das heißt, in dieser Schmerztherapie-Sprechstunde treffe ich dich.
Genau.
Dann entscheidest du oder schlägst vor, wie weiter vorgegangen wird.
Genau, also wir haben natürlich also Tiere von extern und Patienten von extern. Wir haben aber natürlich auch Hausinterne, die dann eben vordiagnostiziert sind von uns, wo es dann heißt, da steht keine OP im Raum, damit helfen wir nicht, aber wir können helfen, indem wir über die Sprechstunde gehen. Das heißt, wir können auch aus der chirurgischen Sprechstunde dann eben Patienten in die Schmerzsprechstunde weiterleiten, genauso wie aus der chirurgischen Sprechstunde und aus dem OP an die Physiotherapie. Wir haben alles unter einem Dach. Man muss jetzt nicht nochmal irgendwo weit hinfahren, weil
absolut.
Wir können hier oder da leider nichts mehr machen oder das ist nicht operabel. Aber vielleicht die Frau Wagner, die kann sich darum kümmern. Schauen Sie mal, die hat immer donnerstags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr ihre Sprechstunde, dass
Sie
da mal vorstellen werden.
Jeden Donnerstag, ja. Und wird gut angenommen.
Ja.
Die zentrale Frage für mich als Hundebesitzer oder Katzenbesitzer, Frodo, bei mir ist es Lotte, wie erkenne ich, dass ein Tier Schmerzen hat? Also ich meine, ich kenne meinen Hund, du kennst deinen Kater, ne? wir kennen die Abläufe, wir kennen, ne? So, aber trotzdem jetzt mal konkret, bei meinem Hund zum Beispiel.
Also viele werden da vorstellig mit dem Satz, der verhält sich nicht wie sonst.
Ja.
Das ist schon mal was, also das kann alles sein. Der kommt normalerweise immer morgens ins Bett zu mir oder der geht normalerweise morgens immer gerne in den Garten für sein erstes Gassi oder der frisst morgens eigentlich wie ein Scheunendrescher. Das kann alles sein.
Ja.
Alles, was von der Norm abweicht, was für mich als Besitzer normal ist, gehe ich ein bisschen profunder rein. Das ist das, worauf ich zum Beispiel meine Fragebögen, also wir machen einen Fragebogen und auch ein Schmerztagebuch mit den Patientenbesitzern ist. Was sind so Auffälligkeiten, im Verhalten ansonsten, wie trägt der seinen Körper? Hat er die Rute aufrecht? Hat er die Rute auf einmal zwischen den Beinen? Und eigentlich war der immer so ein Wedler? Oder wie trägt er die Rückenlinie? Ist er aufgekrümmt oder läuft er vollkommen entspannt im Rücken und schwingt mit? Sind die Schritte kürzer als normal? Springt er nicht mehr? Normalerweise ist er immer ins Auto in den Kofferraum gesprungen. Seit vorgestern macht er das nicht mehr. Es können so ganz kleine Dinge sein. Es kann Fressverhalten sein. Weil Inappetenz hat oder halt nicht fressen, hat nicht immer was damit zu tun, dass wir hier ein Magen-Darm-Problem haben. Sondern wenn ich Schmerzen habe, dann ist mir erstmal auch nicht nach Frühstück zumute. Und gerade bei Katzen, die sich ja sonst sowieso immer zurückziehen, wenn irgendetwas los ist mit denen, den sieht man es im Gesicht an.
Nicht, das musst du erklären.
Deswegen gibt es auch tatsächlich diese Facial Scale oder Pain Scale für die Katzen, dass man sich die Mimik anschaut. Wie werden die Ohren gehalten? Wie groß ist die Augenspalte? Ist die Augenspalte schmal, mandelförmig oder sind die Augen weit, normal, komfortabel geöffnet? Wie tragen die Schnurrhaare? Wo ist der Kopf im Verhältnis zum Körper? Trägt die Katze den Kopf unterhalb der Halslinie, also nach unten geduckt? Wie ist die Rückenlinie? wenn ich die Katze anspreche, guckt sie mich an, verändert sich die Mimik oder bleibt sie gleich? Dann kann es auch einfach nur in der Moment sein. Und sie schnurrt auf einmal, wenn ich sie anspreche und guckt mich an und läuft freudig auf mich zu. Aber bleibt sie so und in der Ecke geduckt und eher zurückgezogen? Also das sind ganz, ganz subtile Dinge. Und wir haben bei uns in der Klinik auch gerade für die stationären Patienten, um unseren tiermedizinischen Fachangestellten, die sich ja mit den Tieren auch beschäftigen über Tag und die versorgen, dass sie auch so sehen, wie kann so eine Mimik aussehen, dass sie direkt auch anschlagen können, wenn die sagen, irgendwas passt hier nicht. Und das wird dann auch vergleichsweise gemacht. Wie war das noch vor 2 Stunden, wenn dann ein Schmerzmittel gegeben wurde? Hat sich die Mimik verändert und wie hat sie sich verändert? Dass ich auch immer so einen Status habe, das ist was sehr, sehr Subjektives natürlich, immer so eine Mimik zu erkennen. Aber die Objektivierung anhand eines Fragebogens versucht das Ganze eben zu objektivieren, einfach für jeden anwendbar zu machen. Dass selbst wenn der Schichtwechsel ist, dass mein Kollege das genauso gut bewerten kann, wie ich das kann.
Das ist natürlich auch eine Erfahrungssache. Ihr geht mit so vielen Tieren um, Max, man sieht das. Oder?
Ja, klar, man sieht das, aber jeder hat natürlich seine eigene subjektive Wahrnehmung. Und deswegen macht es halt einfacher, wenn du das objektiviert hast. Und da gibt es wirklich diese Pain Scores, das sind diese schematischen Darstellungen für die Katze, für den Hund, dass du sagst, ja, die hat ihre Schnurrhaare so, die Augen sind so, dass du das da versuchst zu objektivieren, dass du das Subjektive rausnimmst, wie du das interpretierst. Wenn du beispielsweise Lotte siehst, sagst, ja, die ist aber schmerzhaft, und ein anderer würde sagen, ja, die sieht aber gar nicht so schmerzhaft aus,
ja,
aber
dass du
das versuchst zu objektivieren.
Meinst, ja.
Und anhand dessen können und werden dann natürlich die verschiedensten Schmerzmittel verabreicht.
Ja, ja. Wie sehen Schmerzmittel aus, die ihr verabreicht? Was sind das für Medikamente?
Da ist der Medikamentenschrank prall gefüllt. Wir haben natürlich diejenigen, die wir abgeben können. Das sind im Prinzip die Pendants zu Ibuprofen und Paracetamol. Vorsicht bitte, beides nicht den Tieren geben, denn die haben eigenständige Wirkstoffe. Also wir haben zum Beispiel das Carprofen, das ist ein Ibuprofen für Hunde und theoretisch auch für Katzen, wobei man es da ein bisschen vorsichtiger geben muss. Wir haben das Meloxicam, das ist ein ganz, ganz gängiges und super anwendbares Medikament für Hunde und Katzen und auch für die kleinen Tiere. Was haben wir denn noch? Wir hätten zum Beispiel gerade bei uns im OP natürlich die Opiate, die wir noch anwenden können. Es gibt ein paar abgabefähige, aber verschreibungspflichtige Opiate. Tramadol kann ich einsetzen. Bei der Katze wirkt es ein bisschen besser als beim Hund. Bei Hunden ist
die Hunde, die speichern immer so schön. Ne?
Und wäre ich sehr vorsichtig, weil Hunde können den wichtigen Metaboliten, also das, was in der Leber zu dem Stoff wird, was dann wirklich den Schmerz bekämpft, nicht alle Hunde können das. Novaminsulfon, Novalgin, kennen wir aus der Humanmedizin, gibt es auch für Tiere.
Aber ein wichtiger Hinweis nochmal, dass ich finde das, bitte nochmal betonen, manche neigen ja dazu und sagen, okay, Ibuprofen, ich nehme eine ganze Tablette, gebe ich meinem Hund eine halbe, geht nicht. Anderer Wirkstoff ist gefährlich.
Ganz, ganz wichtig, ist gefährlich, ja. Und zerstört deren rote Blutkörperchen und kann auch wirklich dann zum Tod führen.
Also auf keinen Fall Humanmedikamente für Hunde oder
Katzen. Wenn dann nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt, weil das Novaminsulfon, was man so hat, das ist im Prinzip auch der gleiche Wirkstoff, was wir dem Menschen geben. Und die Tiere brauchen wesentlich mehr als ein Mensch.
Aha.
Also wenn ich überlege, dass für mich würde eine 500 Milligramm Tablette ja vollkommen ausreichen, sowas kriegt so ein Hund auch. Sogar wenn ich sogar 2 bis 3 Tabletten, mehrmals täglich.
Ja. Wir werden oft, oder ich wurde schon oft angerufen von Patientenbesitzern, die haben dann zu Hause einen Beipackzettel gelesen und haben gesagt, ach, dass wir alles für einen Blödsinn machen, wir geben das Novaminsulfon viel zu hoch dosiert. Nein, das ist wirklich, bei Novaminsulfon muss höher dosiert sein in der Tiermedizin als im humanmedizinischen Bereich.
Ja, interessant, was da.
Dann gibt es im Bereich der eigentlich früher, wie nennt man das, Epilepsietherapie, antikonvulsiv, haben wir Gabapentin und Pregabalin. Das sind Mittelchen, die wunderbar, was so neurogene Schmerzen angeht, also gerade so bei Bandscheibenpatienten, felines Hyperästhesie-Syndrom, da wirken die Wunder. Das ist super, super schön und die kann man gerne kombinieren, eben mit einem Novalgin oder eben mit einem Rimadyl, also dem Carprofen. Was wir noch haben, wäre nicht nur für ein OP, aber ist Ketamin. Ketamin kann man subkutan auch den Tieren geben. Gerade so in der Schmerztherapie hatten sehr, 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 sehr gute Resultate in den Studien, was auch so eben pathogenen Schmerz angeht.
Subkutan, weißt du, was das heißt?
Ja.
Ne? Also unter die Haut.
Unter
passieren.
Die Haut, genau.
Ja, genau, unter die Haut.
Ich weiß das, aber gut, dass das was erklärt. Jetzt ist die nächste zentrale Frage. Also ich bin ja nicht immer mit meinem Tier bei euch, so dass ihr das Medikament entweder injiziert oder anders wie verabreicht. Ganz simpel, wie kriege ich die Tablette in den Hund oder in die Katze? Du hast im Vorgespräch, du hast mal so angedeutet, da gibt es ein paar Tricks. Erzähl doch mal, wie geht das am besten?
Also am liebsten natürlich, wenn die Tiere das einfach mit dem Futter nehmen. Denn wir dürfen nicht alle Tabletten einfach teilen, mörsern und dann in Wasser auflösen. Manche von denen, das kennt man von uns, die müssen magensaftresistent in einer Kapsel verpackt sein. Ja. Und die müssen auch so dort unten ankommen, weil sonst wirken sie nicht. Es gibt so ein paar Handgriffe. Es ist natürlich jetzt schwierig ohne Video, aber ich als Rechtshänder, ich fasse dem Hund von oben auf die Schnauze oder nimm die Schnauze und versuche mit dem Daumen und den anderen Fingern die Lefze über die Zähne zu schieben und mit der linken Hand das Maul so ein bisschen vorne am Kinn aufzuschieben, die Tablette so weit es geht in den Rachen reinzulegen.
Mit der linken Hand.
Mit der linken Hand.
Mit der rechten hältst du ja fest.
Genau, mit der linken reinzulegen, ganz tief hinten auf die Zunge in den Rachen und dann das Maul schließen. Mit der rechten Hand umfasse ich das komplette Maul, versuche den Unterkiefer zuzuhalten und streiche mit der linken über den Hals. Und wichtig ist dabei, dass ich den Kopf nicht überstrecke, weil überstreckt kann weder Tier noch Mensch schlucken. Also der Kopf muss physiologisch einfach horizontal getragen werden.
Und dann schluckt er das.
Bei Katzen gilt im Prinzip das Gleiche, nur habe ich hier in der linken Hand die Tablette zwischen Daumen und Mittelfinger und irgendeine Leberwurst oder ein Nassfutter an meinem Zeigefinger. Und während ich die Tablette in den Rachen schmeiße, streiche ich die Leberwurst an der Nase ab und die Katze wird automatisch versuchen, die wegzuschlecken und in dem Moment schlucken. Bis die Katze mal verstanden hat, was wir da betreiben, das kann dann schon mal 10, 12 Tablettengaben sein. Dann kann es sein, dass sie das so einfach nicht mehr mitmacht. Aber das könnte so hilfreich sein. Und was eventuell, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch bei beiden Hunden wie Katzen geht, ist, dass ich nachspüle, dass ich mir eine Spritze mit Wasser nehme und so ein bisschen Leitungswasser vorsichtig nachspüle, weil die werden auch aus Reflex schlucken wollen und damit sie es nicht einatmen, weil die haben natürlich auch Angst, sich zu verschlucken. Wichtig ist, dass sie sich nicht verschlucken, dass man da nicht zu viel reingibt. Da reichen ein paar Milliliter.
Also beide Methoden, die du beschrieben hast, würden bei mir funktionieren. Ich würde es so unterschreiben. Aber was mich immer wieder fasziniert, ist, dass Hunde so feinfühlig sind im Maul. Das erlebe ich bei meiner oft. Die kriegt eine Tablette jeden Tag. Die tue ich ins Futter rein. Die siehst du nicht. Und am Ende ist der Napf völlig blank und die Tablette liegt da.
Das ist der Grund, warum die halt eben so gut riechen. Ne? Weil also die können das auch selbst nicht sehen. Die Katzen rühren ihr Futter nicht an, wenn sie wissen, dass da irgendwas war. Und wenn die nur vermuten, dass du was gemacht hast daran, weil das Einschütten des Futters länger gedauert hat als normal, dann kann es schon sein, dass sie einen Argwohn haben.
Das kriegen die mit.
Dass die wirklich, oder wenn die letzten 14 Tage war da immer eine Tablette drin und am 15. Tag hast du keine reingemacht, die sind immer noch skeptisch.
Also Katzen sind unglaublich clever. Also ich habe mal einen Kater kastrieren lassen und habe den, der mochte unglaublich gern Leberwurst. Und dann habe ich dem vor der OP ein Stück Leberwurst und hatte auch mit der Tablette, es war so eine Sedierung, dann Narkose, alles weg, kastriert. Seitdem hat er diese Leberwurst nicht mehr angefasst danach. Der hatte das so verbunden, den Geschmack der Leberwurst, mit dieser natürlich sehr unangenehmen, für ihn unangenehmen OP. Ich habe damals gesagt, das kann nicht wahr sein.
Wir sind leider halt eben, was die Applikationswege, also die Wege, wie ich das verabreiche, sind wir sehr eingeschränkt, weil wir natürlich auch nur tiermedizinische Produkte verwenden dürfen. Natürlich wäre es super einfach, ich nehme Novalgin-Zäpfchen für Säuglinge. Ja. Das war früher möglich. Das ist so in dem Sinne nicht mehr möglich, weil das gilt dann unter Umwidmung und da mache ich mich rechtlich, bewege ich mich auf sehr, sehr dünnem Eis, wenn ich das irgendwie den Applikationsweg ändere. Und es gibt ein paar Medikamente, die gibt es dann mal als Salben oder da, gerade beim Metacam gibt es das als Suspension, damit es für den Besitzer schon einfach ist, das zu verabreichen. Aber das gibt es leider nicht für jedes Medikament, aber nicht jedes Tier verträgt jedes Medikament, für die es diese besseren Anwendungswege gibt. Also sind wir immer noch sehr auf die Tablettengabe und auf die sogenannte Compliance, also dass der Besitzer versteht, wie wichtig es ist, dass das Antibiotikum regelmäßig zum Beispiel gegeben wird oder dass das Schmerzmittel regelmäßig gegeben wird. Und heute ging es, morgen wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen oder vorgestern hat es nicht funktioniert, dann ist der Therapieerfolg natürlich sowohl, wenn ich jetzt eine Infektion behandle, als auch in der Schmerztherapie, dann ist das obsolet. Und da verpasse ich was.
Jetzt haben wir ja eben geredet über konkrete Erkrankungen oder Verschleiß oder so. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem Hundebesitzer. Der hat einen Hund, der ist 12, 13 Jahre alt. Der weiß, wir sind auf der Zielgeraden. Ich sage das jetzt mal so salopp. ich weiß, mein Hund hat Schmerzen und ich würde ihm gern die letzten Monate oder ein, zwei oder ein Jahr oder so. Für mich hat das ein bisschen so dieser Palliativgedanke, also nicht mit Tod, sondern einfach nur ein angenehmeres Leben. Sowas werdet ihr ja auch erleben. Das macht ihr doch auch. Dass ihr sagt, pass auf, wir überlegen uns eine Therapie, dass der wirklich schmerzfrei die nächsten Monate oder vielleicht noch ein Jahr lebt, weil ihr vielleicht auch den Eindruck habt, der möchte auch gerne ein bisschen leben.
Ja, ich erinnere mich da auch an zwei Patienten, es waren beides auch schwarze Labradore, die ich sogar noch in dem Sinne miterlebt habe, dass wir noch die OPs und so gemacht haben. Ganz früh, also da war ich relativ früh an der Tierklinik gerade angefangen. Und die habe ich jetzt dann eben auf dem letzten Weg dann auch nochmal begleitet. Beide, der eine ist leider nicht mehr und bei dem anderen wird es jetzt auch nicht mehr lange dauern. Wo die Besitzer natürlich auch zu mir dann irgendwo eine emotionale Bindung aufbauen und sagen, hier, wir machen das jetzt noch gemeinsam und das Wahnsinn, er freut sich auch, wenn er sie sieht und wir machen dann eben einen sogenannten Palliativplan. Nicht alles, was mit Palliativ in Verbindung steht, hat immer was mit Krebs zu tun, sondern natürlich kann auch eine Arthrose ein Grund sein für eine Palliativtherapie. Und ich meine, nur weil der Hund alt ist, hat er es nicht verdient, irgendwie ohne Schmerzmittel zu sein, ne? Und ja, der bewegt sich eh nicht mehr viel, aber vielleicht würde er, wenn wir dann noch mal ein bisschen, wir reden nicht von Zudröhnen, das will ich nicht. Wir wollen keine Wesensveränderung, wir wollen nicht sedieren, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen das Ganze so angenehm gestalten, dass es für das Tier noch eine Lebensqualität hat und dass man sieht, okay, möchte der, also, weil man sieht den Hunden tatsächlich auch manchmal an, eigentlich ist er durch. Mhm. Eigentlich, der kriegt schon gar nichts mehr mit, der frisst kaum noch, der bewegt sich kaum noch, der nimmt nicht mehr so am Leben teil. Und das ist dann auch der Punkt, wo die Leute sagen, wir würden dann eher einschläfern.
Ja, ne? Aber ansonsten würdest du dann eine Therapie entwickeln, dass der also über Monate, vielleicht Wochen oder Monate, wie auch immer, dann noch ein angenehmes Leben hat.
Ganz genau.
Ja.
Das sehen wir natürlich auch gerade bei den Arthrose-Patienten. Und da habe ich persönlich mit dem, Silvia hat es ja angesprochen, mit dem monoklonalen Antikörper gut Erfahrung. Und man sieht wirklich, die haben ein gewisses Spektrum an Tagen, an denen die halten. Und manchmal kann man dann sehen, dass die Hunde wirklich nach 28 Tage, manche laufen gut nach 30, 35 Tage, andere brauchen nach 26, 25 Tagen wieder. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Die laufen gut und dann schleicht das langsam aus und dann kriegen die nochmal ein Spritzchen.
Und dann geht's.
Dafür ist halt eben auch dieses Schmerztagebuch von den Besitzern
ja,
sehr,
klar,
sehr wichtig.
Ist wichtig, damit
es gibt
ihr
manche,
wisst.
Die machen das quasi schon also unbewusst und sagen, ja, am Montag war es so und Dienstag war es so und Mittwoch war dann, da habe ich mir dann den Entschluss gefasst, die Injektion muss wieder stattfinden. Und für manche ist es wichtig, dass sie das aufschreiben, weil eventuell auch zwei Leute sich um den Hund kümmern und sagen, oh, bei mir war er aber so und bei dir ist er jetzt so.
Ja. Und leuchtet ein.
Die dann einfach sich besser absprechen können auch.
Stichwort Arthrose, das ist ja etwas, was häufiger vorkommt, wahrscheinlich bei den Hunden. Wie wird das eigentlich, müsst ihr dafür röntgen oder ist das einfach nach der Beobachtung, stellt ihr das fest oder wie geht das?
Also durch die orthopädische Untersuchung kriegen wir natürlich einen Indiz, aber um eine Arthrose final festzustellen, auch den Arthrosegrad, bedarf es eines Röntgenbildes.
Und Röntgenhund muss sediert werden, oder? Der hält dann nicht still, oder?
Nicht zwingend. Also wenn wir jetzt screenen, also wenn wir gerade sagen, wir machen jetzt Ellbogenbilder und Hüftbilder für den Zuchtverband, dann ist es zwingend notwendig, auch vorgeschrieben. Aber weißt du, wenn wir jetzt einen 12 Jahre alten Hund, einen 10 Jahre alten Labby haben, dem wir ein gutes Schmerzmanagement angedeihen lassen wollen, ist es jetzt nicht zwingend notwendig, dass es nach dem Standard geröntgt wird, dass wir sagen können, das sind aussagekräftige Bilder, dass dieser Hund noch 10 Jahre züchten darf. Mhm. Weißt du, wenn es darum geht, um zu schauen, sind da große arthrotische Veränderungen zu sehen, dann versuchen wir das und Silvi, korrigiert mich bitte, wenn es irgend geht, immer wach zu machen oder halt auch mit einem guten Schmerzmittel. Dass wir die Hunde durch ein Schmerzmittel sedieren, sage ich mal, aber die müssen nicht.
Also entspannen.
Genau. Dass die halt sagen, ist meine Scheißegal-Tablettchen, sage ich jetzt mal, dass sie dann nicht groß sich gegen ein Röntgenbild wehren, weil klar, die, je nachdem, wie man das Bein positioniert, kann das wehtun, aber da auch wieder, da ein gutes Schmerzmanagement im Vorfeld und dann kann man die meisten auch wirklich ohne Narkose röntgen.
Nach dem Motto, gut fixiert ist halb sediert.
Genau.
Das ist ein schöner Spruch. Wo tritt Arthrose eigentlich meistens auf, bei Hunden oder Katzen?
Du hast natürlich Ellbogen, Schultern, Hüften, Knie,
also
Sprunggelenke.
Überall, wo Gelenke.
Genau, eine Arthrose tritt eigentlich per Definition ist ja nur im Gelenk auf.
Und was sind manchmal, bei meinem habe ich zum Beispiel, ich bekomme immer mit meinem Hund Wirbelsäule irgendwie, was kann da altersbedingt?
Das ist auch natürlich arthrotische Veränderung. Das sind natürlich die Facettengelenke, das sind die kleinen Gelenke zwischen den Wirbelkörpern, die können sich auch arthrotisch verändern.
Ja.
Da hast du aber noch die Bandscheiben, die drücken können, die dann auf das Neuroparenchym, also das Nervengewebe drücken. Da gibt es verschiedene Sachen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ja die Silvi gesagt hat, je nachdem, wo das Problem herrscht, kann man da verschiedene Medikamente einsetzen, um das zu bekämpfen.
Ja. Die Menschen setzen sich ja oft mit Schmerzen, mit Schmerzmitteln, mit Schmerztherapie auseinander. Ne? Und ganz wichtig für unsere Zuhörer, dass sie erfahren, dass im Prinzip das 1:1 auch umsetzbar ist bei Hunden und Katzen.
Ja, das Problem bei den Tieren und auch bei den verschiedenen Spezies ist einfach auch, wie können sie den Schmerz ausdrücken? Weil empfinden können die das alle. Nur können sie das so ausdrücken, dass wir das verstehen. Weil auch gerade bei den kleinen Heimtieren, natürlich, die schreien im Prinzip nicht. Und wenn sie schreien, dann ist es schon ein sehr, sehr, also ein sehr schlimmes Zeichen. Also ein Kaninchen schreien zu hören, das ist mir zweimal passiert und die waren wirklich höchstgradig verletzt. Aber nur weil die das nicht so äußern können, dass denen was wehtut, heißt es nicht, dass sie es nicht haben.
Ja.
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 Schöner Schlusssatz eigentlich.
Ja. Ich bin wirklich froh, dass wir sie wieder haben, dass wir da so gut beraten sind und so ein gutes
Das ist ja auch wahrscheinlich für dich ein tolles Gefühl. Du hast ja wirklich, ja, es klingt so pathetisch, aber das ist so eine erfüllende Arbeit.
Ja, ich habe immer schon gerne auch mit den Besitzern gemeinsam gearbeitet, habe früher ganz normal in meiner Assistenzzeit ganz normal Sprechstunde gemacht und kam immer auch sehr gut mit den Menschen zurecht. Und man sieht einfach diese Fortschritte und man hat man hat eigentlich innerhalb von der Erstverstellung bis zur Kontrolle, also es gibt wenige, wo es nicht anschlägt. Wo man sagt, da müsste ich jetzt aber nochmal drüber nachdenken, da müssen wir nochmal einen anderen Weg gehen, weil man hat eigentlich immer ein Erfolgserlebnis.
Ja, also viel Dankbarkeit sowohl von den Vierbeinern wie auch von den Eigentümern. Ne?
Das auf jeden Fall.
Schönes Gefühl, oder?
Ja, schon.
Okay, tja, vielen Dank.
Ja, ich möchte dir, Hans, dir, Silvi, danken. War wieder ein wahnsinnig spannendes Interview heute und möchte mich natürlich auch im Jahr 2026 mit den Worten, mit den besten Grüßen in die Republik verabschieden.
Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss, tschüss.
Ciao.